Das Kreuz ist heute wunderschön in Szene gesetzt. Da hat das Deko-Team irgendwie wieder ganze Arbeit geleistet und ja alle Mühe da reingesteckt, um dieses Kreuz besonders dastehen zu lassen. Und so ein erster Impuls, als ich das Kreuz sah, war so innerlich zu sagen, hey, das ist ja schön. Die Frage ist, passt das zum Kreuz zu sagen, das ist ja schön? Das mit dem Kreuz ist schon so eine merkwürdige Sache für eine ganze Religion, das ganze Christentum. Fast 2 Milliarden Menschen sind es, glaube ich, ist das Kreuz ein Symbol der Hoffnung. Aber an diesem Tag, an diesem Karfreitag, wurde deutlich, das Kreuz ist eigentlich ja etwas ganz anderes. Das Kreuz ist ein Hinrichtungsinstrument der Römer gewesen, an dem tausende Menschen zu Tode kamen, indem man Nägel durch die Hände und durch die Füße trieb und Menschen rangehängt haben. Ist das nicht paradox, dass so ein Hinrichtungsinstrument Symbol der Hoffnung wird? Ist das nicht geradezu skandalös? Stellt euch vor, es würden heute Menschen zum Beispiel sich einen Galgen, eine Guillotine oder vielleicht eine Giftspritze um den Hals hängen, so als einen persönlichen Mutmacher. Wir würden sagen, das ist doch ein Skandal, sowas kannst du doch nicht um den Hals tragen. Aber wir tragen das Kreuz als Kette um unsere Hälse und haben das Kreuz stets vor uns. Das ist schon merkwürdig mit dem Kreuz. Eigentlich ist das Kreuz ein skandalöses Symbol. Und als skandalös wurde dieses Kreuz und die Botschaft vom Kreuz schon immer wahrgenommen. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 2, ab Vers 22. Da heißt es, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten. Und dann heißt es hier, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Den Juden ein Ärgernis, das Wort, das hier für Ärgernis verwendet wird, ist das griechische Wort Skandalon. Könnt also sagen, Skandal, das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, das, was das Zentrum unseres Glaubens ist, ist doch ein Skandal. Ist für die Heiden sogar eine Dummheit. Ja, und das stimmt. Wenn man sich die Kreuzesgeschichte mal genau anguckt, dann merkt man, dass es die reinste Skandalgeschichte ist. Wenn man diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, diesen Bericht nicht abgeklärt liest, dann muss man eigentlich permanent den Kopf schütteln und denken, das kann doch nicht wahr sein, dass das passiert. Die Gefahr ist, dass wir Christen diesen Bericht abgeklärt lesen, weil ja, es jedes Jahr aufs Neue feiern wir Karfreitag und gerade die Botschaft von Karfreitag, die ist ja das ganze Jahr über in unserem ganzen Glauben präsent. Und dann feiert man Karfreitag und es ist eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. Es ist ein ganz normaler Tag und heute denken wir an die Kreuzigung, aber wir haben diese Geschichte doch schon so oft gehört. Und man liest sie und merkt gar nicht mehr, wie skandalös das ist, was dort passiert. Wie ging es dir gerade, als du den Bericht gehört hast, das, was die drei Leute vorgelesen haben? Hattest du diesen inneren Impuls zu sagen, das kann doch nicht wahr sein? Das ist doch zum Kopfschütteln? Oder bist du vielleicht auch schon abgeklärt? Geschichte zu oft gehört und es berührt dich nicht mehr. Die ganze Geschichte beginnt ja eigentlich mit einem Megaskandal. Jesus wird ja nicht zufällig im Garten Gethsemane gefunden. Ja, die ganzen 3 Jahre Wirkungszeit gelang es ihm, sich vor den Pharisäern und den Schriftgelehrten zu verbergen. Sie konnten ihn nicht gefangen nehmen, aber jetzt ist der Moment. Nicht zufällig, sondern weil Judas, einer seiner engsten Freunde und Vertraute, Jesus verrät. Und dann ist es auch so, dass Judas nicht einfach so den Knechten des Hohepriesters sagt, guck mal, das da, der ist das. Sondern Judas geht zu Jesus hin und gibt ihm einen Kuss. Und das ist der Verrat. Und man fragt sich, Judas, wie durchtrieben ist das denn bitte? Was ist denn mit dir los? Ist dir das, was du mit Jesus erlebt hast, plötzlich völlig egal? Hat es für dich überhaupt keine Bedeutung mehr? Hast du alles vergessen, was du mit Jesus erlebt hast? Wie kannst du jetzt hingehen und deinen Herrn und Heiland verraten? Das ist doch skandalös. Aber es ist nicht der größte Skandal des Kreuzes. Wir lesen dann von den anderen Jüngern. Und alle Jünger haben Jesus beteuert, fest an seiner Seite zu stehen. Jesus hat ja angedeutet, dass das passieren würde, und alle Jünger haben gesagt, wir gehen mit dir, wohin du auch gehst. Jesus hat da schon gesagt, nein, das werdet ihr nicht tun, ihr werdet alle weglaufen. Und genauso passiert es. Im entscheidenden Moment ergreift alle Jünger die Furcht und alle laufen weg und man fragt sich, wo ist denn eure Treue hin? Da ist ein Moment, wo Jesus euch wirklich brauchen würde, wo ihr auch wirklich eure Treue, eure ernste Nachfolge unter Beweis stellen könnt. Und wo seid ihr? Ihr lasst Jesus im Stich. Das ist doch skandalös. Das ist doch keine Freundschaft, das ist ein Skandal. Und da hätte es fast einen Lichtblick gegeben unter den Jüngern. Und das ist der Petrus. Denn der Petrus, der folgt im sicheren Abstand Jesus und den Knechten des Hohepriesters und der traut sich sogar in das Haus, in den Hof des Hohepriesters hinein und setzt sich ans Feuer. Aber dann wird er halt erkannt. Und er wird gefragt, dreimal hintereinander gehörst du nicht auch zu Jesus? Und dreimal sagt Petrus, ich kenne ihn nicht. Petrus hätte jetzt die Gelegenheit gehabt, wirklich stark zu sein und für seinen Herrn einzutreten, ihm beizustehen und das wahr werden zu lassen, was er vorher groß verkündigt hat. Aber es ist unfassbar, Petrus verleugnet ihn. Und das, obwohl Jesus mehrfach gesagt hat, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Verleugnung ist nicht einfach nur eine Lappalie, das ist eine große Sache und genau das passiert Petrus, dem der am lautesten verkündet hat, Petrus, Jesus, ich gehe mit dir, wohin du auch gehst, ja sogar in den Tod, aber er tut es nicht. Aber auch das ist nicht der Kern des Skandals. In Lukas 22, ab Vers 63 lesen wir, dass nun die Verhörung von Jesus beginnt. Und noch vor seiner Verhörung, noch bevor ihm irgendwie ein halbwegs ernsthafter Prozess gemacht wird, wird er schon misshandelt und verspottet. Er wird gefangen genommen und wartet nicht irgendwie menschenrechtsgerecht in einem Gefängnis auf seine Verhörung, sondern da sind Menschen, die schlagen ihm ins Gesicht. Die machen sich über ihn lustig, sie lästern. Das ist doch skandalös. Juden misshandeln und verspotten ihren eigenen Messias. Sie sind so verblendet, dass sie die Wahrheit nicht erkennen können. Wie kann das sein? Das ist doch skandalös und es kommt noch skandalöser. Da ist der Hohepriester und die anderen Priester und die haben gar kein Interesse an der Aussage von Jesus, geschweige denn an der Wahrheit. Sie sind so verbissen in ihrer Religiosität und so überheblich in ihrer Selbstgerechtigkeit, dass sie gar nicht imstande sind, das Offensichtlichste zu erkennen. Für sie steht schon, bevor sie Jesus überhaupt gehört haben, fest, dieser Jesus gehört getötet. Das war ein Skandal. Und dann kommt Herodes ins Spiel, der so eitel und hochmütig ist, dass ihm gar nicht auffällt, wer da vor ihm steht und wie herablassend und ehrfurchtslos er mit Jesus umgeht. Er will einfach ein paar Wünderchen für seine persönliche Erheiterung erleben. Und wenn der Jesus endlich mal bei ihm ist, dann kann er auch mal etwas Besonderes erleben. Herodes will ein kleines Wünderchen, ein kleines Spektakel in seinem Palast. Und für Jesus geht es um Leben oder Tod. Das ist doch skandalös. Das ist eine total groteske Szene. Und dann ist da der Pontius Pilatus. Wir lesen es, Pontius Pilatus findet keine Schuld an Jesus. Für Pontius Pilatus ist klar, es gibt nichts, nicht das Geringste, wofür man Jesus verurteilen könnte. Aber das Problem ist, dass Pontius Pilatus zu schwach ist, um ein gerechtes Urteil zu fällen. Er ist zu schwach, um entgegen aller Forderungen der Juden Jesus freizulassen. Und dann versucht er, sich irgendwie rauszuwinden und lässt Jesus erstmal auspeitschen. Auch ein skandalöses Bild. Der Messias, der König der Juden, wird ausgepeitscht. Aber ich glaube, er ist nicht nur zu schwach, um entgegen aller Forderungen der Juden Jesus freizulassen, sondern ich glaube, Pontius Pilatus ist in diesem Moment auch zu schwach, um dieser inneren Ahnung nachzugehen, dass Jesus wirklich der ist, für den ihn die Leute halten. Ich finde, das ist so besonders erzählt in den Evangelien, wie Pontius Pilatus mit Jesus umgeht. Er hat so diese innere Ahnung, dieser Jesus ist besonders. Aber ihm fehlt die Stärke in dem Moment, Jesus nachzugehen und ihn zu erkennen. Und weil er zu schwach ist, verurteilt er einen Unschuldigen zum Tod und lässt stattdessen einen Mörder frei. Wie skandalös ist das denn? Da sind die Juden, die mit geballter Lautstärke, in geballter Menge fordern, dass der von ihnen geschenkte Messias am Kreuz sterben soll. Was für ein Skandal. Da sind die Soldaten, die Jesus geißeln, die ihm eine Dornkrone aufsetzen, die ihm auf den Kopf schlagen, die seine Kleidung verteilen. Da ist ein Verbrecher, der hängt mit Jesus am Kreuz und selbst in der Stunde seines Todes ist er zu stolz, um zuzugeben, dass er ein Verbrecher ist und stattdessen verhöhnt er Jesus. In diesem Bericht der Kreuzigung von Jesu wird die ganze Bosheit, die ganze Verlorenheit der Menschen deutlich. Da ist Verrat, da ist Angst, da ist Verleugnung, Gewalt, Spott, Lästerung, Hochmut, Eitelkeit, da ist Stolz, Schwachheit, da ist blinde Religiosität, da ist Zorn und Groll. Und das Krasse ist, Jesus wusste, dass das alles passieren wird und er ließ es trotzdem geschehen. Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde. Er hat es ihm sogar auf den Kopf zugesagt. Jesus wusste, dass seine Jünger weglaufen würden. Auch das hat er ihnen angekündigt. Er wusste, dass Petrus ihn verleugnen würde. Er hat offen mit ihm darüber gesprochen. Er wusste, dass er verhaftet, dass er verspottet, dass er geschlagen werden würde. Und er wusste, dass er am Kreuz sterben würde. Jesus wusste, dass er mit der ganzen Bosheit der Menschheit konfrontiert werden würde und trotzdem ließ er das alles mit sich geschehen und mit sich machen. Auch das ist ein Skandal. Wie kann Jesus sich trotz dieser ganzen Bosheit, dieser ganzen Verlorenheit, die da auf ihn zukommt, sich dem hingeben und sich dem aussetzen, diese ganze Schande, diese ganze Schmach ertragen? Aber all das macht Karfreitag noch nicht so außergewöhnlich, wie Karfreitag ist. All das, was hier beschrieben wird, das hat es schon vorher und hat es danach gegeben. Es gab immer Märtyrer, die bereit waren, für ihre Überzeugung zu sterben. Es gab immer Gewalt. Es gab schon immer ungerechte Prozesse, irgendwelche Leute, die irgendwen aus dem Weg schaffen wollten und Möglichkeiten und Mittel gefunden haben, um es zu tun. Es gab schon immer Verrat, schon immer Stolz, Groll und Hass. Was macht nun die Botschaft vom Kreuz wirklich skandalös? Was ist der Kern des Skandals des Kreuzes? Ich glaube, der Kern des Skandals ist, dass Jesus das Leiden und den Tod nicht trotz der Bosheit der Menschen in Kauf nimmt, sondern weil die Menschen böse und verdorben sind. Jesus stirbt nicht trotz der bösen Menschen, sondern er stirbt für die bösen Menschen. Das Skandalöse am Kreuz ist Gnade. Und die Gnade reicht so weit, dass man sagen würde, das ist doch ein Skandal. So gnädig kann doch kein Mensch sein. Der Prophet Jesaja hat schon angekündigt, dass der Messias sterben würde. Und da lesen wir zum Beispiel in Jesaja 53, in den Versen 4 bis 10. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Und jetzt kommt es. Aber der Herr gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Da wird alles beschrieben, was wir vorher gehört haben. Jesus nimmt alles in Kauf. Er ist unschuldig und stirbt für unsere Schuld. Und dann lesen wir den skandalösesten Vers, die skandalöseste Aussage ganz zum Schluss. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Wie skandalös ist das denn? An was für einen Gott glauben wir denn? Ein Gott, dem es gefällt, seinen eigenen Sohn so leiden zu lassen? Diesen Skandal, den können wir nur mit Gnade erklären. Und wenn wir diese Gnade begreifen, ja, dann bringt es uns auch irgendwie in Verlegenheit und in Unruhe, weil das ist skandalös. Gnade bedeutet, Jesus ist gestorben, damit jeder Mensch, sei er noch so böse, die Chance auf Rettung bekommt. Eine Rettung, die er sich nicht verdienen kann, eine Rettung, die er sich nicht erarbeiten kann, eine Rettung, die man sich nur schenken lassen kann. Und das Einzige, was nötig ist, um diese Rettung zu bekommen, ist umzukehren, sich seiner Schuld bewusst zu werden, sich Jesus zuzuwenden und an ihn zu glauben und mit ihm zu leben. Das ist Gnade, dass jeder Mensch, sei er noch so böse, die Chance auf Rettung bekommt, ohne dass er irgendetwas dazu tun könnte. Und da gibt es, glaube ich, in jedem von uns so diesen Bereich, der aufschreit und sagt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass Jesus einfach von jedem bösen Menschen die Schuld wegnimmt. Dann hat man vielleicht irgendwelche bösen Menschen in seinem Kopf und sagt sich, nein, dieser Mensch verdient es doch nicht, gerettet zu werden. Das kann doch nicht sein, dass Jesus auch für ihn stirbt. Stimmt. Verdient er nicht. Und das ist Gnade. Und das ist so eine gute Nachricht auch für uns. Und ich weiß nicht, mit welcher Person von denen, die du in der Kreuzigungsgeschichte so liest und erkennst, dich identifizieren kannst. Vielleicht verrätst du selber auch immer wieder deine Überzeugung und du entscheidest dich für Schlechtes. Passiert ja jedem Menschen, jedem Christen immer noch, dass er sündigt. Vielleicht schaffst du es im Alltag nicht, mutig zu sein und bist auch jemand, der Jesus regelmäßig verleugnet. Vielleicht hast du eine lose Zunge und erwischt dich immer wieder dabei, wie du lästerst oder andere verhöhnst. Vielleicht bist du unbarmherzig und gesetzlich, unfähig, Milde zu zeigen. Vielleicht bist du ungerecht zu anderen. Vielleicht neigst du zu Gewalt. Egal, was es ist. Und bei jedem ist was. Es gibt nur eine Sache, die dich daraus rettet und gerettet hat, und das ist Gnade. Deine Rettung hängt nicht von dir ab und dem, was du tust, sondern komplett von dem, was Jesus für dich getan hat. Das ist skandalös, weil es völlig vorbeigeht an unserem Gerechtigkeitsempfinden und viel weiter, als es zu ertragen wäre. Weil gehen wir mal zu, wenn jemand was Böses tut, dann muss er dafür doch auch zur Rechenschaft gezogen werden. Dann muss er doch für seine Straftat doch irgendwie bestraft werden. Das ist doch Gerechtigkeit. Kommen wir noch mal zurück zu 1. Korinther 1. Da habe ich in Vers 23 gelesen. Wir verkündigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Hier werden uns zwei Personengruppen vorgestellt. Das sind die Juden und die Griechen. Die Griechen stehen für die Menschen, die noch nie an Jesus geglaubt haben. Man könnte auch sagen, die Heiden oder die Nationen. Und diese zwei Personengruppen, glaube ich, stehen für zwei Haltungen, die es bis heute gibt. Und auch jeder Christ steht in der Gefahr, in eine dieser Haltungen zu rutschen. Und die erste gefährliche Haltung ist die Haltung der Gesetzlichkeit. In Vers 25 steht dann was Spannendes, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Für die Gesetzlichkeit, für die gesetzliche Religiosität ist es unerträglich, dass Gott sich selber schwach macht. Das war für die Juden der Skandal. Dass der Gott, der heilige Gott, sich schwach macht, erst recht, dass er das für sündige Menschen tut. Gott ist doch heilig. Gott ist doch der, der die Sünden der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Der gerechte Gott kann doch nicht einfach über die Sünde anderen wegsehen, ja sie ungeschehen machen. Darum muss man doch mit aller Kraft daran arbeiten, dass jeder die Gebote Gottes hält, weil es der heilige Gott verdient. Aber dann heißt es, allein durch Gnade wird man gerecht. Jesus, der Sohn Gottes, gibt sich für unsere Schuld hin. Das ist doch ein Skandal, daran können wir doch nicht glauben. Der heilige, große Gott, der erhaben ist, der die Welt geschaffen hat, der soll sich klein und schwach gemacht haben, sich von den bösen Menschen hat geißeln und ans Kreuz nageln lassen. Religiosität, Gesetzlichkeit erträgt das nicht. Für sie ist es ein Skandal. Und das Zweite ist der Humanismus. Das ist auch eine Haltung, in die man hineinrutschen kann. Der Humanismus stellt den Menschen als ein gutes, lebenswertes Geschöpf in den Mittelpunkt. Der Mensch ist ein lebenswertes Geschöpf, aber er gehört nicht ins Zentrum. Das Gefährliche am Humanismus ist, dass er Gott aus dem Zentrum rausnimmt und der Mensch ist das Zentrum. Es geht um den Menschen. Und wer diese Haltung hat, der sagt sich, das kann doch nicht sein, dass der Mensch so schlecht ist, dass es ein so blutiges Opfer braucht, um ihn zu retten. Das kann doch nicht sein, dass der allmächtige Gott keinen anderen Weg hat, uns zu erlösen, als dass er seinen Sohn blutig dahingibt. Bin ich denn wirklich so schlecht? Bin ich wirklich auf ein so großes Opfer angewiesen? Ich bin doch liebenswert und wenn Gott mich liebt, dann doch so, wie ich bin, dann kann er doch auch ohne Blut gnädig sein, oder? Musste Jesus wirklich sterben? Hat er sich wirklich für unsere Schuld in den Tod gegeben? Oder musste er halt einfach wegen seiner Überzeugung sterben, weil sie nicht in die damalige Zeit passen und dass Jesus das getan hat, ist ein Zeichen für die große Liebe Gottes? Und der kann ich mir sicher sein. Denn ich bin ja ein liebenswertes Geschöpf. Diese Haltung verkennt den Kern der Gnade. Und für diese Haltung ist das Kreuz eine Torheit, eine Dummheit. Dass der Sohn Gottes sterben muss, ist nicht nur skandalös, es klingt auch irgendwie dämlich, wie blanker Blödsinn. Ja, und wenn wir ehrlich sind, ja, es ist schwer, das wirklich zu erfassen, dass gerade das der Weg gewesen sein muss, aber er war es halt. Hier lesen wir, das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Oder wie die Hoffnung für alles sagt, was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es uns unsinnig erscheint. Es kann sein, dass uns das Kreuz unsinnig erscheint, aber die Weisheit Gottes ist um Vielfaches höher als unsere. Ja, die Gnade Jesu ist skandalös. Skandalös, weil sie uns sagt, du bist gerecht, obwohl du total böse bist, weil Jesus alles für dich getan hat. Je mehr wir erkennen, wie wenig wir eigentlich verdient haben, dass Gott uns gnädig ist, desto skandalöser wird die Gnade, aber das ist der Kern der Gnade. Gnade Jesu ist da. Und durch das Kreuz können wir diese Gnade in jedem Moment erleben. Auch jetzt. Amen.